Wir stehen in Johannes 20 und lesen zunächst einmal das ganze Kapitel miteinander durch. Wir kommen nun zur Auferstehung des Herrn Jesus am dritten Tag. Hier wird der Auferstehungstag als der erste Tag der Woche beschrieben, Vers 1. Das war also der Sonntag und entspricht dem ersten Tag in der Bibel. Denn mit welchem Tag hat die Schöpfung begonnen? Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Welcher Tag war das? Tag 1, das war der Sonntag. Denn der siebte Tag ist dann der Schabbat. Ja, lesen wir mal noch den ersten Schöpfungstag. 1. Mose 1, 1 bis 5. Ja, wer liest?
Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht, und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht, und die Finsternis nannte er Nacht. Das Licht nannte er Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein Tag.
Jawohl. Ein Tag oder Yom Echad, das ist der erste Tag. Ja, und so war der erste Schöpfungstag der Tag des Lichts in der Dunkelheit. Nun lesen wir aus 2. Timotheus über die Auferstehung, die eben am ersten Tag der Woche stattgefunden hat. Wer liest? 2. Timotheus 1, Vers 10. Da geht es in der Mitte um die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus. Wer liest da?
Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium.
Ja, merkt man diese Parallele. Der erste Schöpfungstag, göttliches Licht in die Dunkelheit. Und nun der erste Tag, da Johannes 20, das ist der Tag, an dem Jesus Christus Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Im Tempel in Jerusalem wurden an jedem Tag der Woche ganz bestimmte Psalmen durch den Priesterchor und das levitische Orchester aufgeführt. Weiß jemand, welcher Tag festgelegt war für den ersten Tag der Woche?
24.
Ja, Psalm 24. Das ist übrigens auch in den ganz gewöhnlichen Gebetsbüchern im Judentum nachzulesen. Da gibt es für jeden Tag der Woche gibt es einen bestimmten Psalm zur Lektüre. Und das entspricht, wie das auch überliefert ist, im Talmud, diesen Psalmen, die an den verschiedenen Wochentagen im Tempel aufgeführt wurden. Und so gilt also Psalm 24 für den ersten Wochentag. Wer liest? Psalm 24 ab Vers 7.
Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit, der Herr der Heerscharen? Er ist der König der Herrlichkeit.
Jawohl. Das war also schon der Psalm, der gesungen wurde eine Woche vorher, am Sonntag. Was war das Ereignis? Am Sonntag, der Herr Jesus zieht von Osten her, vom Ölberg, da wo am Morgen jeweils die Sonne, das Licht über Jerusalem aufgeht. Von dort her reitet er durch das Kidron-Tal nach Jerusalem ein und geht so durch die, als König, als Sieger, durch, als König der Herrlichkeit durch die Tore, durch die geöffneten Tore hinein. Die sollen sich ihm öffnen. Und nun am ersten Tag der Woche darauf geht der Herr Jesus aus dem Tor des Grabes als Sieger hinaus. Und auch, genau auch an diesem Tag mussten sie wieder diesen Psalm singen. Ihr Tore, Jerusalem, sind eine Mehrzahl. Hebt eure Häupter, eben dass so der König hindurchziehen möge. Und das ist auch wieder dieser erste Tag der Woche. Wir sehen daraus, der erste Tag der Woche ist ein Tag, der im Alten Testament zutiefst verwurzelt ist. Eben denn die Bibel beginnt ja mit dem ersten Tag der Woche. Und das wird nun der Tag, der gewissermaßen die neue Schöpfung eröffnet durch den Sieg des Herrn Jesus am Kreuz. Hier haben wir gewissermaßen die Basis für das, was dann in Offenbarung 21 verkündigt wird. Lesen wir Offenbarung 21, Vers 1.
Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr.
Jawohl. Also die Auferstehung des Herrn Jesus ist die Basis für diese neue Schöpfung. Und das können wir ganz eindeutig nachlesen im Kolosserbrief. Kolosser 1. Vers 20. Bis 22. Es geht darum, um die Fülle der Gottheit, das ist der dreieine Gott, die Fülle der Gottheit, die in Christus wohnte. Und dann Vers 20.
Und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er nun versöhnt, in den Leib seines Fleisches, durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen.
Jawohl. Hier geht es um die Versöhnung aller Dinge. Ist nicht das Gleiche wie die Versöhnung aller Menschen. Die Versöhnung aller Dinge, also und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, und dann wird präzisiert, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Es geht, darin sind die Menschen noch nicht eingeschlossen, denn die Menschen kommen noch dazu. Und euch, Vers 21, die ihr einst entfremdet und Feinde waren nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches. Das ist die Versöhnung der Menschen, die sich bekehren. Aber dazu noch die Versöhnung aller Dinge. Und dazu ist noch nützlich zu wissen, das Wort versöhnen, griechisch apokatalasso, das hat die Grundbedeutung umwandeln. Also alasso umwandeln mit der verstärkten doppelten Vorsilbe apokatalasso. Apo heißt weg, kat herab. Weg, herab, verwandeln, ja, das heißt versöhnen. Und dieses Wort wurde ursprünglich auch gebraucht, um für Geld wechseln, von einer Währung in die andere, umwandeln, ja. Und Hier bei der Versöhnung ist besonders der Gedanke da, Feinde werden umgewandelt in Freunde. Feinde Gottes, darum Vers 21, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde waret nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat ihr aber nun versöhnt. Aus Feinden Gottes wurden Freunde Gottes. Aber nun haben wir eben die Versöhnung aller Dinge. Wie geht das? Wie soll die Erde versöhnt werden? Nun, das erfahren wir aus Hebräer 1, Vers 10. Hebräer 1, Vers 10 bis 12. Da spricht Gott, der Vater, seinen Sohn an.
Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie ein Gewand wirst du sie zusammenwickeln und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht vergehen.
Jawohl. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist der Schöpfer, der im Anfang Himmel und Erde gemacht hat. Also in 1. Mose 1. Aber diese Schöpfung wird vergehen, veraltet. Und dann heißt es, und sie werden verwandelt werden. Das ist das Wort alasso, umwandeln. Das heißt also, die ganze Schöpfung, die wird nicht aufgelöst werden in nichts, sondern sie wird umgewandelt werden in eine neue Schöpfung. Und das bedeutet die Versöhnung aller Dinge. Dass also die ganze Materie des Kosmos wird von Gott umgewandelt werden in eine neue Schöpfung. Die neue Schöpfung wird also nicht eine Creatio ex nihilo sein, wie man das sagt, korrekterweise für die erste Schöpfung, eine Erschaffung aus dem Nichts. Die neue Schöpfung wird eine Erschaffung sein aus der alten. Aber diese Umwandlung ist möglich aufgrund des Blutes des Herrn Jesus. Um durch ihn alle Dinge zu versöhnen. Und darum habe ich gesagt, ist eben der Auferstehungstag, das ist die Basis für die neue Schöpfung, für einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also da kommt die Bedeutung des Blutes Christi eine ganz neue Bedeutung. Das ist nicht allein dazu vergossen worden, dass aus Feinden, aus schuldigen Menschen, Freunde Gottes, die gereinigt sind und deren Schuld vergeben sind, werden konnten, sondern damit die ganze Natur, die ganze Schöpfung einmal in eine vollkommene neue Schöpfung umgewandelt werden kann, wo keine Spuren des Zerfalls der alten Schöpfung durch die Sünde mehr sichtbar sind. Ja, sind dazu noch Fragen?
In Offenbarung 21, Vers 1, da steht, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen.
Ja.
Wie kann man jetzt dieses Vergangen verstehen?
Vorüber, vorbei, gibt's nicht mehr.
Also verwandelt wurde, es ist doch irgendwo
ja
da, aber...
Die sind vergangen, weil sie einmal bestanden haben. Ja, aber jetzt ist die Zeit vorbei. Die wurden umgewandelt. Es ist nur ein neuer Himmel und eine neue Erde. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden.
Die Zeugen Jehovas glauben doch auch an so eine Art Runderneuerung der Erde. Oder dass die Erde irgendwie wieder neu...
Ja, da sprechen sie ständig, die sprechen speziell vom tausendjährigen Reich, das eben bereits eine weitgehende Erneuerung sein wird, aber doch ist es immer noch die alte Erde, ja? Und weil sie eben keine himmlische Hoffnung haben, für sie gibt es nur eine künftige Erde, sprechen sie dauernd davon. Aber das haben sie nicht selber erfunden. Ich meine, das davon spricht die Bibel, sowohl von dem tausendjährigen Reich, das kommen wird für diese Erde, und dann eben von der Ewigkeit, wie sie beschrieben ist in Offenbarung 21. Ja?
Römer 8, 21 drückt doch das auch aus.
Ja, ganz genau, können wir gleich aufschlagen. Lies du vor. Römer 8, liest gleich ab Vers 18.
Wenn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes.
Jawohl. Also hier wird von der Befreiung der Schöpfung, die leidet und seufzt, angekündigt, in Verbindung mit dem Kommen, mit dem Offenbarwerden der Söhne Gottes. Ja? Vers 19. Wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Das ist bei der Wiederkunft Christi mit allen Gläubigen. Und da wird diese Schöpfung weitgehend von dem Fluch, heute noch auf ihr lastet, auf der Schöpfung, befreit werden. Und darum nennt Petrus diese Zeit des tausendjährigen Reiches in Apostelgeschichte 3, Vers 19, die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Aber auch das tausendjährige Reich wird noch nicht ein vollkommener Zustand sein, denn der Tod ist immer noch möglich für Menschen, die rebellieren. Und ganz interessant, in Hesekiel 47 wird ja beschrieben, wie das tote Meer im tausendjährigen Reich gesund gemacht wird und Fische haben wird. Aber es heißt dann, die Lachen und die Sümpfe rund ums tote Meer, die werden salzig bleiben. Und dieser Überrest, diese Lachen, die immer noch eben übersalzen sein werden, die sprechen davon, das tausendjährige Reich ist noch nicht der vollkommene Zustand. Das Vollkommene wird erst erfolgen, wenn Gott am Ende des tausendjährigen Reiches Himmel und Erde, was zuerst? Bevor er sie verwandelt, macht er was? Ja, auflöst. Auflöst. Nicht im Nichts, aber auflöst. Wir schlagen dazu auf, 2. Petrus 3. Verse 10 bis 13.
Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden.
Ja, bis 12. Bis 13.
Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein, im heiligen Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt.
Jawohl. Also das Ganze wird hier ab Vers 10 eingeführt mit dem Tag des Herrn, der kommen wird wie ein Dieb. Der Tag des Herrn, das ist im Alten Testament der Yom Adonai, das Zephania 1 zum Beispiel kommt dieser Ausdruck mehrmals vor, in verschiedenen Variationen, das ist der Tag des Gerichtes über diese Erde. Schließt die große Drangsalszeit mit ein und kommt dann zum Höhepunkt, wenn Christus erscheint, am Ende dieser 3,5 Jahren Weltkrieg, um die Herrschaft auf dieser Erde aufzurichten. Aber dieser Tag des Herrn dauert dann das ganze tausendjährige Reich hindurch. Es ist eben der Tag, an dem Jesus Christus als Herr das letzte Wort über diese Erde sprechen wird. Ganz nachdem, wie es Hiob gesagt hat, plötzlich in der tiefen Depression diese Aufhellung, Hiob 19, Vers 26. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Das heißt, er wird als der Letzte, er wird das letzte Wort über diese Welt sprechen. Das ist der Tag des Herrn. Der kommt wie ein Dieb in der Nacht, also völlig überraschend und unerfreulich für diese Welt. Man weiß ja nicht, wann der Dieb kommt. Und es ist nie ein erfreuliches Kommen. So wird das Kommen des Herrn Jesus als König der Welt eben überraschend sein. Sie erwarten es nicht und sehr unerfreulich. Und dann heißt es, an welchem die Himmel vergehen werden. Aber das ist eben gemeint, am Ende dieses Tages, weil die ganze Zeit des tausendjährigen Reiches gehört mit zum Tag des Herrn. Und am Ende davon wird eben Himmel und Erde aufgelöst. Wir haben dann noch einen anderen Ausdruck. Vers 12 heißt es, erwartend und sorgfältig vorbereitend die Ankunft des Tages Gottes, dessen wegen die Himmel in Feuer geraten. Der Tag Gottes ist dann der Tag, der den Tag des Herrn ablöst. Die ganze Welt wird aufgelöst und in einen neuen Himmel und neue Erde umgewandelt. Also so kann man das schön sich vorstellen. Große Drangsal und das tausendjährige Reich ist der Tag des Herrn. Und der Tag des Herrn trifft sich dann mit dem Tag Gottes. Darum kann er sagen, am Tag des Herrn, an welchem Himmel und Erde vergehen, und der Tag Gottes, dessen wegen die Himmel in Feuer geraten. Und übrigens interessant, dieser ehemalige Fischer aus Galiläa schreibt, dass die Elemente im Brande aufgelöst werden. Vers 10. Nun, die alten Griechen waren ja schon ziemlich gescheit. Die sprachen ja schon von Atomen als Grundbestandteilen der Materie. Aber sie nannten sie diese Teile to atomon, das Unteilbare. Atomon, unteilbar. Weil sie dachten, das ist die Grundeinheit, die nicht weiter aufgesplittert werden kann. Nun, Petrus spricht davon, die Elemente werden aufgelöst. Das, was man erst in der modernen Physik des 20. Jahrhunderts entdeckt hat, dass es Kernspaltung doch gibt. Und wenn die erfolgt, dann gibt es eine unglaubliche Energieentfaltung im Feuer. Genau das schreibt Petrus. Mit gewaltigem Geräusch. Die Elemente aber im Brande werden aufgelöst. Und er sagt noch etwas, in Vers 12 sagt er, die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Da haben wir beides. Die moderne Physik des 20. Jahrhunderts hat nicht nur die Kernspaltung, ja, die Kernfusion entdeckt. Also durch die Zerschmelzung der Atomkerne kann man auch Energie gewinnen. Das ist übrigens die Art und Weise, wie die Sonne uns tagtäglich diese unglaubliche Energie liefert. Denn auf der Sonne geschieht nicht Kernspaltung, sondern Kernfusion.
Eigentlich müsste es dann Verschmelzung heißen, gell? Und nicht Zerschmelzung.
Zerschmelzung. Also das Wort Tekomai heißt Verschmelzen, Zerschmelzen.
Bei Zerschmelzen hat man den Eindruck, dass es verschwindet.
Ja,
bei
ja.
Verschmelzen gehen zwei Dinge zusammen.
Ganz genau, ja. Aber das ist in dem Wort Tekomai, ist die ganze Bandbreite drin. Ja, und so staunt man, das ist wirklich göttliche Inspiration der Heiligen Schrift, die man da sieht. Also, auf diese Art und Weise wird also das Universum nicht ins Nichts aufgelöst, aber die Atome werden aufgelöst, diese Einheit wird aufgelöst, es entfaltet sich Feuer und im ganzen Kosmos und auch werden Atomkerne eben verschmolzen und Gott macht daraus einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und nun, um das Ganze noch ein bisschen abzurunden. Ja?
Kurze Frage, wo bleibt in diesem Chaos der Mensch?
Zerschmilzt auch.
Ja, die...
Also wenn wir schon auf Ewigkeit programmiert sind, wo bleiben wir denn? Ganz kurze Frage.
Also die... Auf das komme ich jetzt gerade mit den Erlösten. Was mit ihnen geschieht... 1. Korinther 15. Da haben wir die Auferstehung bei der Entrückung der Gemeinde beschrieben. Nun, das hängt dann wieder ganz direkt zusammen mit unserem Thema, die Auferstehung Jesu, die Auferstehung der Erlösten. Wenn wir schon 1. Korinther 15 offen haben, lesen wir zuerst 15, Vers 3. Bis 9.
Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt ist er auch mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe.
Ja, bis dahin. Also da sehen wir, Paulus sagt, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr angenommen habt, so steht das in Vers 1, das ist Folgendes. Und fasst das nun ab Vers 3 zusammen. Christus gestorben für unsere Sünden, begraben, auferweckt am dritten Tag. Das ist die absolute Basis für das Evangelium. Und dann erklärt er Vers 20,
nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen.
Bis Vers 23.
Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus.
Noch ein bisschen weiter, ja.
Christus gehören bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat.
Ja, also hier wird gezeigt, die Auferstehung von Jesus Christus ist Folgendes. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Erstling, das ist ein Begriff aus dem Alten Testament. Man musste ja die Erstlinge der Ernte, der Gerstenernte, zuerst in Jerusalem auf einem Feld abernten. Die wurde zum Tempel gebracht am Erstlingsfest. Das war in der Passawoche. Und dann, erst von da an, durfte man im ganzen Land Israel die Gerste ernten. Und nun heißt es hier, Christus ist der Erstling der Entschlafenen. Das heißt, er ist gewissermaßen die Vorhut. Er ist als Erster auferstanden, um nie mehr zu sterben. Und so ist er gewissermaßen die Garantie, dass alle, die an Christus glauben, einmal so auferstehen werden, wie er auferstanden ist. Und darum heißt es in Vers 23, ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung oder Abteilung, das ist ein militärischer Ausdruck, also zuerst Christus und dann, sodann die, welche des Christus sind, bei seiner Ankunft. Das ist die Entrückung. Dann werden die, die Christus angehören, auferweckt werden. Aber das ist gewissermaßen eine weitere Phase der zweiten Auferstehung, der Auferstehung zum Leben. Zuerst Christus und dann die Erlösten. Und dann lesen wir weiter, noch etwas aus diesem Kapitel, ab Vers 51.
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, Denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen, und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen.
Weiter? Ja, noch weiter. Bis 57.
Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus.
Jawohl. Also hier geht es jetzt um diese Auferstehung bei der Wiederkunft Christi zur Entrückung der Gemeinde. Und da wird erklärt, dass die dann noch lebenden Gläubigen werden verwandelt werden. Wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick. Das heißt, sowohl diejenigen, die entschlafen sind, als Gläubige gestorben sind, als auch die dann noch leben. Alle werden verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick. Und zwar so, dass Vers 53, das Verwesliche an unserem Körper, das muss Unverweslichkeit bekommen, anziehen. Und das Sterbliche an unserem biologischen Körper wird Unsterblichkeit anziehen. Und nun ist wichtig, dieses Wort verwandelt werden ist wieder alasso. Also das Grundwort für eben wechseln, tauschen, versöhnen. Das heißt also, bei der Entrückung der Gemeinde geschieht mit der Materie, der Körper aller Erlösten, geschieht bereits das, was mit der ganzen, dem ganzen Kosmos geschehen wird am Tag Gottes. Dann wird die ganze Schöpfung umgewandelt, um eine ewige, vollkommene Schöpfung zu werden. Aber bei der Entrückung erleben, dass alle Erlösten schon, dass ihr natürlicher Körper mit den Atomen, den der Körper ausmacht, umgewandelt werden in einen unsterblichen Körper, der also der neuen Schöpfung bereits entspricht.
Ja, und die im tausendjährigen Reich leben, bis zum Schluss.
Ja, die Gottlosen werden ja nochmals vernichtet werden, ja, bei dem Aufstand von Gog und Magog durch Feuer vom Himmel.
Aber es bleiben doch auch welche leben, die nicht gottlos sind.
Ja, und die wird Gott offensichtlich auch eben umwandeln als Erlöste, sodass sie dann eben auf der neuen Erde leben können.
Also wie ähnlich wie Entrückung auch.
Ja, ganz genau, ganz genau. Und wir haben nämlich in den Psalmen, ich kann vielleicht nachher das noch zeigen, eine interessante Stelle über Entrückung im Alten Testament, wo es natürlich nicht um die Entrückung der Gemeinde geht. In Offenbarung 20 finden wir das letzte Gericht der Auflösung von Himmel und Erde. Offenbarung 20, 1 bis 10 beschreibt das tausendjährige Reich. Und dann ab Vers 11 heißt es, wer liest? 20,11.
Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden.
Ja, dieses Entfliehen der Erde und des Himmels beschreibt mit anderen Worten das gleiche Ereignis, das Petrus in 2. Petrus 3 beschreibt als der Moment, wenn Himmel und Erde aufgelöst werden, die Elemente im Brande aufgelöst und zerschmelzt und verschmolzen werden. Also das ist das gleiche Ereignis. Das heißt also, dieser weiße Thron steht nicht auf der Erde. Ja? Himmel und Erde entfliehen und trotzdem steht dieser weiße Thron da. Und dann wird beschrieben, wie alle unerlösten Menschen dann auferstehen werden, um dann ewig für ewig gerichtet zu werden im Feuersee. Also, so gibt es beides. Eben die Unerlösten, die gerade im Moment, wenn dieser Kosmos aufgelöst wird, werden sie vor den Richter gestellt werden, um dann ewig gerichtet zu werden im Feuersee. Und alle Erlösten, die Entrückten sowieso, ist das uns klar, die haben ja einen unverweslichen Leib, der auch nicht mehr aufgelöst wird. Aber was die Erlösten an der Entrückung, bei der Auferstehung erleben, das ist die Vorwegnahme dessen, was einmal die ganze Schöpfung erleben wird beim Weltuntergang und dann der Welterneuerung. Also da wird uns auch klar, eben wenn Gott diesen Körper auferweckt und verwandelt, dass er eben als der Herr der Atome, die auch wieder sammeln kann, wenn jemand verbrannt worden ist, kein Problem. Denn bei der Verbrennung geht ja kein Atom verloren. Da werden ja keine Atome verschmolzen oder gespalten. Die Atome bleiben. Durch die Verbrennung geschieht einfach das Wasser, ein großer Teil unseres Körpers ist ja Wasser, etwa 70%, verdunstet. Aber die H2O-Moleküle sind immer noch da. Und was dann übrig bleibt, ist speziell Kohlenstoff. Ja? Aber die Atome gehen nicht verloren, die sind vorhanden. Und Gott kann aus dem verbrannten Körper den neuen Körper schaffen. Und bei den Verwesten auch. Durch die Verwesung geht auch kein Atom verloren. Der Herr der Atome sammelt sie und schafft diesen unverweslichen Körper. Aber wichtig ist die Erhaltung der Identität auch des Körpers. Seele und Geist, das ist uns vielleicht noch eher klar, dass die erhalten bleiben. Wenn der Gläubige stirbt, geht Geist und Seele zu Gott zurück, ins Paradies und wartet auf die Auferstehung des Körpers. Aber die Auferstehung des Körpers wird nicht sein, dass Gott irgendeinen neuen Leib schafft, sondern der alte Leib wird zu einem neuen Körper geschaffen, umgewandelt. Und so haben wir als gläubige Menschen, als erlöste Menschen, haben wir die innerliche Erneuerung, die haben wir schon jetzt. Schlagen wir auf, 2. Korinther 5, Vers 17.
Eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.
Jawohl. Also, wenn jemand sich bekehrt, so wird er innerlich von Gott erneuert durch die Wiedergeburt und ist bereits eine neue Schöpfung. Übrigens, der Mehrheitstext liest, siehe, alles ist neu geworden. Das sind die gleichen Worte, die man auch in Offenbarung 21 bei neuem Himmel oder neuer Erde findet. Also diese Beziehung ist ganz wichtig. Dass im 2. Korintherbrief das gleiche Wort ist wie in Offenbarung 21. Weil viele moderne Übersetzungen, die gehen ja nach dem Minderheitstext aus Ägypten. Und dann heißt es dort, siehe, Neues ist geworden. Ja, so haben wir es gerade gehört. Aber eigentlich heißt es nach dem Mehrheitstext, das heißt die große Masse der Handschriften, die so einstimmig ist, bezeugt, siehe, alles ist neu geworden. Wobei aber der Körper ausgenommen ist, wie wir ausdrücklich in Römer 8 gelesen haben. Denn dort wird erklärt, diese Schöpfung wartet, bis sie endlich von dieser Vergänglichkeit erlöst wird. Und auch wir selber seufzen und warten auf die
Offenbarung der Kinder Gottes.
Ja, aber der Ausdruck in Römer 8 war die Erlösung des Leibes. Also die Erlösung der Seele, die haben wir, aber noch nicht die Erlösung des Körpers. Auf die warten wir noch. Und darum können Erlöste eben auch heute noch krank werden und sterben.
Vor dem Sündenfall kannte da zum Beispiel die Tierwelt keinen Tod. Denn es heißt in Römer 8, 21, dass auch die übrige Schöpfung, also Tierwelt, von der Vergänglichkeit, also vom Tod, freigemacht werden wird.
Ja, also das müsste man sagen, mindestens für das beseelte Leben. Also das, insbesondere auch das Leben, das Blut hat. Weil wir sprechen ja auch in Verbindung mit Pflanzen von Leben, ja, von Biologie. Biologie heißt ja Lehre des Lebens, da gehört ja auch die Pflanzenkunde dazu. Aber Pflanzen sollten ja Adam und Eva essen, das gehört ja zum Speisezettel. Und auch die Tiere. Also diese Form von Leben, des pflanzlichen Lebens, ist aber ein unbeseeltes Leben. Im Gegensatz eben zu den Säugetieren. Und offensichtlich war der Tod eben auch für die Tiere noch nicht da, denn nach Römer 5, Vers 12 kam überhaupt das Phänomen des Todes durch den Fall des Menschen in die Welt. Und das haben wir auch übrigens vorhin gelesen in 1. Korinther 15, dass der Tod gekommen ist durch einen Menschen, so auch die Auferstehung durch einen Menschen. Und das wird eben auch weitestgehend aufgehoben werden im tausendjährigen Reich.
Was meinst du mit weitestgehend?
Ja, zum Beispiel, ich versuche mich eben genau auszudrücken, aus dem Grund, weil die Beschreibung des Hesekiel-Tempels, Hesekiel 40 bis 48, spricht ja über Tiere, die dann geopfert werden. Das die werden
ja
sterben.
Nicht, das ist ja nicht der Tag Gottes.
Nein, du sprichst nicht vom tausendjährigen Reich, du sprichst vom
ewigen Zustand.
Ja gut, aber vom Gottes. Ja, also vom neuen Himmel und neue Erde, da wird auch nirgends von Tieren gesprochen. Also wenn wir jetzt da eine Aussage machen würden über die Tiere, dann würden wir zu weit gehen.
Aber Römer 8, 21 deutet doch darauf hin.
Ja, aber deutet doch zuerst mal hin eben aufs tausendjährige Reich. Und dort haben wir die Tiere. Und zwar auch so, dass eben der Fluch der Tierwelt weitgehend weggenommen wird. Der Löwe wird nach Jesaja 11 Stroh fressen und wird neben dem Lamm weiden. Und so wird eben das nach Römer 8 eine Realität sein bei der Offenbarung der Söhne Gottes, bei der Wiederkunft Christi für das tausendjährige Reich. Aber wir können da nicht jetzt übertragen, in dem Fall ist das auch für die Tierwelt so und so, weil die Bibel über die neue Schöpfung nicht im Detail spricht, eben deswegen Tieren. Ja?
Der Ausdruck, siehe, alles ist neu geworden.
Ja.
Ich verstehe das immer so, dass sich das nur auf unsere Stellung, in der wir Gläubige sind, sich beziehen kann. Das heißt, weil der heilige Gott nicht mehr mich sieht als den alten Menschen, sondern er sieht mich jetzt in Jesus Christus.
Ja.
Deswegen siehe, alles ist neu geworden. Aber der alte Mensch, wie gesagt, der ist doch nur der Vergänglichkeit preisgegeben.
Ja, darum habe ich ja gesagt, die Neuschöpfung, wenn jemand in Christus ist, ist eine neue Schöpfung, das bezieht sich auf den inneren Menschen, der erneuert ist. Aber vom Körper, da lesen wir, dass wir immer noch warten auf die Erlösung des Leibes. Das ist noch zukünftig. Und das ist ganz wichtig, dass wir das festhalten, weil dann fallen wir nicht hinein auf diese modernen Irrlehrer, die behaupten, wenn ich auf Christus schaue, kann ich nicht krank sein. So wird das gelehrt. Ich kann nicht krank sein. Und dann kann man auch nicht im Rollstuhl bleiben und so weiter. Und das ist eine Lüge, weil es schlicht dem Wort Gottes grundsätzlich widerspricht. Die Erlösung des Körpers ist noch nicht da. Aber die kommt noch. Und das ist so gewiss, eben wie all das, was wir schon jetzt bekommen haben in Christus. Ja, darum war es mir so ein Anliegen, das mit dem Körper auch so klarzustellen, bevor wir jetzt weiter dann auf Johannes 20 wirklich auf die Details eingehen.
Ja. Ich habe noch eine weitere Frage. Warum ist es möglich, dass im tausendjährigen Reich Menschen immer noch sterben, nachdem der Satan gebunden ist? Er kann theoretisch dann nicht mehr sündigen.
Das würde stimmen, dass man im tausendjährigen Reich nicht mehr sündigen kann. Das würde stimmen, wenn Sünde wirklich nur von Satan abhängig ist. Aber die Bibel lehrt, dass das Böse in uns ist, ererbt von Adam. Das, was der Römerbrief die Sünde in uns nennt, oder das Fleisch. Das werden die Menschen, die durch die Drangsal hindurchgehen und ins tausendjährige Reich kommen, die werden diese Sünde immer noch in sich haben. Und darum ist es möglich, dass man auch im tausendjährigen Reich sündigt. Und deswegen wird nach Ezekiel eben auch gesprochen von Sündopfern zur Vergebung. Ja.
Aber die verwandelt ins tausendjährige Reich eingehen, die können nicht mehr
sündigen. Die können nicht mehr sündigen, ganz genau. Aber da gibt es auch keinen Tod und gibt es keine Veränderung mehr. Gut, jetzt machen wir 20 Minuten Pause und dann gehen wir so Vers für Vers durch in Johannes 20. Also wir haben in der folgenden Stunde gesehen, dass dieser erste Wochentag der Tag der Auferstehung, des Sieges ist, der Tag der neuen Schöpfung, aber schon als bedeutungsvoller Tag tief verankert war im Alten Testament. Die Schöpfung wurde am Sonntag ins Leben gerufen, am ersten Tag der Woche. Und wir haben auch gesehen, wie im Judentum schon dieser erste Tag der Woche eine besondere Rolle gespielt hat, nämlich in Verbindung mit diesem Tagespsalm, Psalm 24, der Tag, an dem der König der Herrlichkeit durch die Tore einziehen würde. Und das ist geschehen eben am ersten Tag der Woche, am Sonntag. Und nun an diesem ersten Tag der Woche danach wieder der Herr zieht durch die verschlossene Grabestür hindurch. Übrigens in Matthäus 28 wird für den Zugang der Gruft effektiv das griechische Wort Tür verwendet. Also der Gedanke der Tür ist auch da wieder zu sehen, wo der Herr eben hinausgegangen ist als der Auferstandene. Noch eine besondere Seite des ersten Tages der Woche im Alten Testament, 3. Mose 23. Da haben wir die 7 Feste des Herrn beschrieben. Das Passa, die ungesäuerten Brote, Verse 4 bis 8. Und dann kommt das dritte Fest. Wer liest ab Vers 9?
Und der Herr redete zu Mose: Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, dann sollt ihr eine Gabe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen, und er soll die Gabe vor dem Herrn schwingen zum Wohlgefallen für euch. Am anderen Tag nach dem Sabbat soll der Priester sie schwingen, und ihr sollt an dem Tag, an dem ihr die Gabe schwingt, ein einjähriges Lamm ohne Fehler zum Brandopfer für den Herrn opfern und sein Speisopfer.
Ja, bis dann, dahin. Also es ist das Erstlingsfest, das in 3. Mose 23 nicht ein besonderes Datum bekommt, so wie das Passa, 14. 1. und dann das Fest der ungesäuerten Brote, 15.1. Das Erstlingsfest wird geregelt mit dem Hinweis, am Tag nach dem Sabbat soll diese Erstlingsgabe gebracht werden. Nun, der Herr feierte ja das Passa, genau nach dem biblischen Kalender. Am 14. wurde am Nachmittag das Passahlamm geschlachtet. Petrus und Johannes haben das bereit gemacht für das Essen am Abend 15. Nissan. Das war also Donnerstagabend, aber im Judentum beginnt ja am Donnerstagabend bereits der Freitag, der 15. Das war auch der Beginn des Festes der ungesäuerten Brote. Und dann der Tag nach dem Sabbat war der erste Tag der Woche. Und da wurde eben ein bestimmtes Feldstück in Jerusalem wurde abgeerntet. Diese Gerste wurde dann gedroschen, die Körner wurden gemahlen und daraus wurde ein Brot gemacht, ein Speisopfer, das im Tempel dargebracht wurde. Und ausgerechnet am Auferstehungstag, als der Herr Jesus eben als der Erstling der Entschlafenen aus dem Toten auferstand, brachte man diese Gabe dar. So wie das Passa eben am 15. gegessen wurde, am gleichen Kalendertag, an dem der Herr Jesus als das Passalamm gestorben ist. Nicht wahr? Also, wunderbare Übereinstimmung, aber auch das zeigt wieder diese Bedeutung des ersten Tages der Woche. Dann kommt ein nächstes Fest, 3. Mose 23, Vers 15 und 16. Wer liest?
Und ihr sollt euch zählen vom anderen Tage nach dem Sabbat, von dem Tage, da ihr die Webegabe gebracht habt, es sollen 7 volle Wochen sein. Bis zum anderen Tage nach dem 7. Sabbat sollt ihr 50 Tage zählen. Und ihr sollt dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen.
Jawohl. Also, von diesem Erstlingsfest, das mit dem Auferstehungstag zusammenfiel, erster Tag der Woche, mussten 50 Tage abgezählt werden und dann kam das Pfingstfest, das Fest der Wochen, weil man eben 7 volle Wochen zählen musste. Der 50. Tag, griechisch Pentekoste, heißt der 50. Und von daher kommt das französische Wort Pentecôte.
Ja, und im Englischen heißt es genauso Pentecost.
Ja, Pentecost, der 50. Tag, das ist dieses Fest. Das wird auch im Gesetz nicht mit einem bestimmten Kalendertag beziffert, sondern eben vom Erstlingsfest 50 Tage. Das heißt also, das Pfingstfest fiel auf welchen Tag?
Sonntag.
Auf den Sonntag, auf den ersten Tag der Woche. Da entstand die Gemeinde. Und jetzt realisiert man, wie wichtig dieser Tag gerade ist für die Gemeinde, für das himmlische Volk. Der Herr ist am ersten Tag der Woche auferstanden. Die Gemeinde wurde am ersten Tag der Woche gegründet, ins Leben gerufen. Und darum wird dieser Tag von den frühen Christen bereits genannt, der dem Herrn gehörende Tag. Offenbarung 1, Vers 10. Offenbarung 1, Vers 10. Wer liest?
Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune.
Jawohl. Und dort bekommt Johannes die ganzen Visionen auf Patmos, als er in der Verbannung war, nicht in die Gemeinde gehen konnte, aber am Tag des Herrn bekommt er diese Vision des auferstandenen Christus und der Zukunft. Jetzt, hier steht im Griechischen nicht das gleiche Wort wie sonst, wenn im Neuen Testament steht von dem Gerichtstag, der Tag des Herrn. Hemera tu Kyriou. Hier steht Kyriake Hemera. Ein Ausdruck, der nur hier vorkommt. Und das heißt wörtlich, der dem Herrn gehörende Tag. Das heißt also, man kann das verfolgen bis in die früheste Christenheit zurück, auch außerbiblisch, bis ins frühe 2. Jahrhundert, dass der Sonntag eben als der dem Herrn gehörende Tag gefeiert wurde. Also wenn ihr Adventisten begegnet, die sagen, ja, das hätte Kaiser Konstantin eingeführt, und zwar in Anlehnung an den Sonnenkult und so weiter, könnt ihr sagen, das stimmt überhaupt nicht. Historisch absolut falsch. Wir können das zurückverfolgen bis in die frühe Christenheit, dass der Tag des Herrn, als der Auferstehungstag von den Christen, gefeiert wurde. Und so lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 20, Vers 1, ich meine Vers 7. Und zwar ist interessant, dass Paulus offensichtlich am Montag davor kam er in die Gemeinde von Troas. Das heißt in Vers 6 am Schluss, nach Troas, wo wir 7 Tage verweilten. Und dann kommt Vers 7.
Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht.
Ja, also offensichtlich wollte er warten, bis noch der erste Tag der Woche in Troas anbrach. Dann waren sie versammelt, ganz speziell, um Brot zu brechen, das Abendmahl zu feiern. Und nachher wollte er gehen. Und das macht also offensichtlich deutlich, dass dieser erste Tag der Woche auch besonders benutzt wurde, eben um die Mahlfeier zu halten. In Apostelgeschichte 2 sieht man gerade nach Pfingsten, dass das Brot täglich gebrochen wurde. Es gibt also kein biblisches Gebot, dass das am Tag des Herrn geschehen müsse. Aber der Tag des Herrn ist besonders geeignet. Und folgende Beobachtung ist noch nützlich. Das Wort Kyriake, also dem Herrn gehörig, männlich Kyriakos, weiblich Kyriake, das kommt noch einmal vor im Neuen Testament, und zwar in 1. Korinther 11, das Mahl des Herrn. Das ist das dem Herrn gehörige Mahl. Der gleiche Ausdruck wie hier, der dem Herrn gehörige Tag. Und nur schon diese Ausdrucksweise zeigt auch eine gewisse Nähe, nicht wahr? Genauso wie wir das in Troas finden, am ersten Tag der Woche versammelt, um Brot zu brechen. Ja, eben, es war der Auferstehungstag, es war der Tag von Pfingsten. Und im Gegensatz nun zum Volk des Alten Bundes, sie warteten die ganze Woche, lebten sie hin auf den letzten Tag, den Tag der Ruhe, den sie quasi zukünftig erwarteten. Und so war Israel ein Volk, dem Gott Verheißungen gegeben hat, dass einmal der Messias kommen würde, um ihnen die völlige Ruhe zu bringen. Aber jetzt, wo der Herr Jesus Christus gekommen ist, leben die Erlösten aus dieser Erfüllung, aus seinem vollbrachten Werk heraus. Und so ist für sie der erste Tag der Woche ein besonderer Tag, der dem Herrn besonders geweihte Tag, von dem sie in die Woche hinausgehen. Also die Perspektive ist ganz anders. Das Judentum hat gelebt auf die Zukunft hin, wo einmal die Erfüllung kommen sollte, während man im Christentum nun aus der Erfüllung, aus dem vollbrachten Werk heraus lebt und in den Alltag hinausgeht. Also der Tag des Herrn ist kein verschobener Sabbat. Es gibt auch keine Anweisungen, wie man diesen Tag genau handhaben soll, was Arbeit und so betrifft. Das ergibt sich alles nur aus der richtigen Prioritätensetzung. Dieser Tag ist ganz besonders der Tag des Herrn. So wie übrigens man im Italienischen den Sonntag nennt. Domenica. Und das bedeutet, es kommt ja von Dominus, lateinisch. Herr, Domenica ist der Herrentag. Und wir haben im Deutschen diese dumme Bezeichnung Sonntag, die tatsächlich an den Sonnengott erinnert, wie ja alle, fast alle Wochentage irgendwelchen Gottheiten, falschen Göttern geweiht sind. Nur, man könnte mit einem feinen Gewissen sich die Frage stellen, sollen wir als Christen überhaupt noch vom Sonntag sprechen, wenn der ja so stark mit dem Heidentum verknüpft ist? Und dann vom Montag, von dem Mondgott geweihten Tag und Dienstag, der Diana geweihte Tag. Mittwoch, das geht dann wieder, ist einfach in der Mitte, ja. Aber der Donnerstag ist dann wieder dem Donar, dem Donnergott, bei den Griechen Zeus, geweihte Tag. Und da muss man sagen, kein Problem. Wie hieß dieser treue Mitarbeiter von Paulus, der sich so hingegeben hat, dass er sogar fast gestorben ist in seinem Dienst? Ja, in Philipper 2. Ich gebe nur die Stelle an, dann kommen wir schneller vorwärts. Philipper 2, Vers 25, da spricht Paulus über diesen treuen Bruder und Mitarbeiter Epaphroditus. Epaphroditus, Philipper 2, Vers 25. Das heißt, der Aphrodite geweiht ist. Ep, also auf, geweiht, und dann Aphroditus, Aphrodite, also die Venus, diese unmoralische Göttin. Epaphroditus hat seinen Namen nicht geändert. Paulus spricht weiterhin von Epaphroditus. Das war sein Name vor der Bekehrung. Und er hat diesen bürgerlichen Namen behalten, aber darin war nicht irgendwie etwas Okkultes enthalten, dass er dennoch diesen Namen hatte. Und so könnte man viele andere Beispiele bringen. Gerade zum Beispiel kann man lesen für sich Römer 16. Einer heißt Nereus. Das ist der dem Meergott geweihte und so weiter. Wir hatten keine Probleme mit diesen Namen. Das waren einfach Namen. So wie man Fritz oder Franz heißen kann. Ja?
Da müsste ich ja meinen Namen auch ändern.
Ja, klar.
Geschenk der Göttin Isis.
Also furchtbar. Aber mit dem gleichen Recht wie Epaphroditus immer noch so hieß nach der Bekehrung, kannst du deinen bürgerlichen Namen behalten. Ja. Und freust dich dann auf diesen neuen Namen, den der Herr dir auf einen weißen Stein schreiben wird, nach Offenbarung 2. Ja, also das nur so nebenbei, aber das sind manchmal so praktische Fragen, die kommen eben.
Hattest du nicht das letzte Mal gesagt, unsere Namen bleiben erhalten?
Unsere Identität.
Wie ein Abraham.
Die Identität bleibt erhalten. Aha. Gott hat Abrams Namen geändert. Von Abram in Abraham. Und Sarai in Sarah. Aber das Wichtige ist, dass unsere Identität erhalten bleibt. Ich bleibe ich und Sie bleiben Sie, ja?
Und auch wiedererkennbar.
Und wiedererkennbar, genauso. Darum habe ich gesagt, Abraham, Matthäus 8, Vers 17, er wird im tausendjährigen Reich und auch Isaac und Jakob zu Tische liegen mit denen, die im tausendjährigen Reich von Osten und von Westen kommen werden. Also ganz klar, die Identität Abraham bleibt erhalten. Und das ist ganz wichtig. Ja. Gut, jetzt gehen wir zu Johannes 20. Eben am ersten Wochentag kommt Maria Magdalene zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie geht und meldet das Petrus und Johannes, der hier wieder genannt wird, der andere Jünger, den Jesus lieb hatte. Was denkt sie von diesem offenen Grab?
Dass der Leichnam gestohlen worden ist.
Jawohl. Nämlich, wie sagt sie es?
Weggenommen. Sie haben den dann weggenommen.
Ja. Wer ist denn sie? Ja, also das ist so ganz einfach erklärbar. Wir haben auf Deutsch die Möglichkeit zu sagen, man hat ihn weggenommen. Und das gibt es auf Griechisch nicht, sondern für das Unpersönliche benutzt man dritte Person Plural. meistens. Also sie haben, und das kann man mit Fug und Recht im Deutschen dann ausdrücken, man hat den Herrn weggenommen. Aber wer jetzt das genau ist, das ist gar nicht die Frage. Also sie denkt nicht an Auferstehung.
Aber steht nicht in einem der anderen Evangelium, dass Wachen aufgestellt wurden vor dem Grab?
Ja, natürlich, Matthäus 28. Das waren römische Soldaten.
Also besteht auch der Verdacht, dass sie gedacht hat, oder die Möglichkeit, dass sie gedacht hat, die römische Armee hätte es gemacht.
Ja, irgendwie. Aber eben, ich will nur einfach sprachlich erklären, dass sie ist einfach das deutsche Mann hat ihn weggenommen. Irgendwer kann das gewesen sein. Also sie denkt nicht an Auferstehung. Und nun, wie reagiert Petrus und Johannes? Ja?
Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft.
Ja, also eben als Antwort, mit anderen Worten, sie wollen das nun unter die Lupe nehmen, was da geschehen ist. Einer ist sportlicher als der andere. Johannes war irgendwie deutlich schneller als Petrus, kommt zuerst zur Gruft. Was sieht er? Ja, laut. Die Leintücher liegen, also ohne den Körper. Weiter. Also er bückt sich in die Gruft, geht aber nicht hinein. Möglicherweise wollte er sich eben nicht rituell verunreinigen. Denn durch die Berührung mit einem Grab war man dann 7 Tage unrein. Und musste das Ritual der roten jungen Kuh anwenden. Musste auch spezielle Ritualbäder nehmen nach 4. Mose 19. Das erklärt, warum er nicht gleich mit dem Grab in Berührung kommen will. Also nur so hinein. Er sieht das. Das reicht mal für ihn. Aber dann kommt Petrus. Was macht ihr? Ja, also der will es genau nehmen, ist bereit, dass für ihn quasi die ganze Passawoche ist vorüber. Ist entweiht. Jetzt kann er garantiert nicht mehr an irgendwelchen Festtagen im Tempel teilnehmen, denn für 7 Tage war er garantiert ausgeschlossen. Aber es war für ihn ganz wichtig, es zu sehen, was ist da geschehen. Er sieht die leinenen Tücher. Ja. Und was noch?
Schweißtuch.
Was ist daran besonders an dem Schweißtuch?
Zusammengewickelt an einer besonderen Art.
Ja. Das ist eine interessante Feststellung. Jetzt wird nun Johannes offensichtlich motiviert, eben auch die rituelle Reinheit preiszugeben. Und er schaut sich das selber auch an, Vers 8. Und was geschieht?
Er sah und glaubte.
Jawohl. Jetzt ist noch Folgendes interessant. Wir haben hier mehrmals das Wort sehen, oder? Aber im Deutschen immer das Gleiche. Johannes benutzt hier, durch den Heiligen Geist geleitet, 3 verschiedene Wörter für sehen. Also in Vers 5 benutzt er bei Petrus und sich vornüber bückend sieht er, blepo. Das heißt einfach sehen als normaler Akt des Hinblickens. Aber dann haben wir in Vers 6 Simon Petrus ihm folgend. Ah nein, also Vers 5, das ist noch Johannes, ja? Der sieht einfach das so. Dann geht Petrus hinein und sieht die Leinentücher liegen. Und da ist es das Wort Theoreo. Da kommt übrigens unser Wort Theorie her. Theorie ist ein, man schaut etwas so aus der Distanz an, aber es ist ein genaues Anschauen. Ja, schon ein Untersuchen, nicht nur einfach so ein Hinblicken. Ja, und dann haben wir Johannes, der hineingeht, Vers 8, und da haben wir nochmals ein anderes Wort, da heißt es Kai Eiden. Und Eiden bedeutet, er sah innerlich. Das Wort beinhaltet den Gedanken, dass hier etwas innerlich wahrgenommen wird. Also wir haben eine ganz klare Steigerung im Sehen.
Das war eigentlich ein Begriff.
Ja, und zwar eben, das wird ja gerade in einem Atemzug dann gebracht mit, und er glaubte. Also es ist nicht nur einfach so ein Sehen, das sind Tücher, sondern jetzt, und auch nicht so ein genaues Anschauen, ja, da ist noch ein Schweißtuch schön zusammengelegt, sondern das geht jetzt tiefer. Ja, kann das ein Grabraub gewesen sein? Wer würde da, man muss ja vier hochmotivierte, wie Löwen kämpfende römische Soldaten überwältigen. Die machten ja die Wache aus. Und die wussten ja, es galt das Gesetz, wenn sie versagen im Wachen, dann bedeutet das ihren Kopf. Also solche Leute kämpfen. Gut, ja? Muss man die überwältigen? Und wer würde dann noch das Schweißtuch schön zusammenlegen an einen Ort? Und da hat Johannes gemerkt, das ist kein Grabraub. Das ist etwas anderes. Und so heißt es, er sah und glaubte. Aber Johannes erklärt selber, dass er damals noch nicht ganz so weit war, um zu verstehen, dass ja das die Erfüllung dessen sein muss, was im Alten Testament schon längst steht. Am dritten Tag auferstehen, auferstanden ist nach den Schriften, wie wir in 1. Korinther 15, 3 gelesen haben. Also das war für ihn noch nicht so klar, obwohl der Herr ja immer wieder gesagt hat, er werde in die Sünderhände überliefert werden und getötet werden und danach am dritten Tag auferstehen.
Entschuldigung, da gibt es übrigens noch eine Analogie, wo ganz interessant ist, zu dem Schweißtuch, wo es hier steht, es ist zusammengewickelt.
Ja.
Man hat es ja vorher gekriegt von der Schöpfung, dass am Ende der Tage auch Jesus kommen wird, es wird zerschmelzen und zusammengewickelt, wie ein Mantel.
Wie ein Gewand, ja.
Also auch eine Analogie.
Also mindestens eine interessante Parallele, genau. Weil das der Tag ist, der ja die neue Schöpfung bringen wird. Und das Alte ist dann vorüber, wird zusammengewickelt. Ja? Sehr schön. Zu Hebräer 1, Vers 10, ja? Bis 12. Gut, und die Jünger gehen wieder nach Hause. Die bleiben nicht mehr da. Und da zeigt sich der Unterschied bei einer gläubigen Frau. Sie ist zwar weniger weit als Johannes, denn sie denkt einfach, er ist gestohlen worden. Aber sie bleibt beim Grab. Und das zeigt auch diese stärkere innere Beziehung zu ihrem Herrn, als wie das bei diesen Männern der Fall war. Also emotionell ist ihr Glaube stärker als der Männerglaube, der sehr stark einfach die Fakten sieht. Und das reicht schon.
Petrus und Johannes haben ja auch die beiden Engel nicht gesehen. Die Frau sieht.
Ja, das kommt. Das ist die Belohnung für ihre Treue, dass sie an diese Erscheinung hat. Da kommen wir.
Es hat doch keiner nachgefragt, was ist denn aus den Römern geworden? Wenn da Wachen stehen, dann muss ich mich doch fragen, wo sind die abgeblieben?
Ja, aber das wussten sie in dem Moment auch nicht. Aber in Matthäus 28 wird erklärt, dass die geflohen waren. Wir können das kurz aufschlagen, damit wir das sehen. Matthäus 28. Vers 2, da wird beschrieben, wie das Grab geöffnet wurde. Wer liest?
Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote.
Jawohl. Und dann später haben die das den hohen Priestern gemeldet, ab Vers 11.
Während sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat. Und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten, sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren. Und diese Rede verbreitete sich bei den Juden bis auf den heutigen Tag.
Jawohl. Also die hofften eben mit einem Spezialarrangement mit den führenden Juden, ihren Kopf vor der Enthauptung zu retten. Ja, denn diese Abordnung war ja quasi zugunsten der Juden, der führenden Juden geschehen. Und nicht eine direkte Anordnung der Römer, sondern indirekt eben einfach zugunsten der führenden Juden. Und so hofften sie, dass sie mit den hohen Priestern ein Abkommen machen könnten, um zu überleben. Und das Ganze wurde mit Geld geregelt. Ja, also das zu den Wächtern. Jetzt Johannes 20, 11. Maria ist draußen und weint. Von Petrus und Johannes lesen wir nicht, dass sie weinten. Und wir sehen sehr stark in diesem Kapitel, was so Unterschiede sein können im Glauben von Männern und im Glauben von Frauen. Und man muss nicht sagen, das eine ist jetzt besser als das andere, aber man muss sich doch im Klaren sein, wo sind so gewisse Akzente, die anders liegen. Eben Männer, die sind sehr stark darauf, irgendwelche Fakten zu haben, auf die sie sich abstützen und sind dann leicht mit Fakten befriedigt. Auch wenn das Herz dabei gar nicht unbedingt so ergriffen sein muss. Sollte aber. Aber es ist die Gefahr, dass es eben nicht so ist. Während wir bei Maria sehen, sie hat überhaupt keinen Blick für die Fakten. Sie realisiert das nicht mit den Tüchern. Für Johannes war das gleich klar. Aber dafür hat sie so eine starke Bindung an ihren Erlöser. Wir müssen ja nicht vergessen, sie wurde, was ist geschehen bei ihrer Bekehrung? Sieben Dämonen hatte sie. Die Frau war überaus in der Finsternis gebunden. Kann man nachlesen in Lukas 8, ich gebe schnell die Stelle an. Übrigens, Maria war ja ein sehr verbreiteter Name. Maria, oder das ist die Abkürzung von Mariam. Das M fällt manchmal weg, manchmal steht es. Also der Name Maria kommt im Neuen Testament beides vor, als Mariam oder Maria. Das ist nichts anderes als das alttestamentliche Miriam. Aber die ursprüngliche Aussprache, die ältere Aussprache war Mariam. Und durch eine Sprachentwicklung erst im Mittelalter ist dann aus Mariam Miriam geworden. Und darum steht eben im hebräischen Text, der im Mittelalter von Rabbinern mit Vokalzeichen versehen worden ist, zerstrichen und Punkten, ist dann Mariam eben als Miriam punktiert, weil das eben sprachgeschichtlich schon eine vokalische Änderung gegeben hat. Aber der Konsonantentext hat sich nie geändert, der ist immer gleich geblieben. Einfach die Aussprache hat sich geändert. Also das zu Maria. Und eben weil es so viele Miriams gab, konnte man sie eben genauer bezeichnen, zur Unterscheidung als Maria Magdalene. Magdalena. Das heißt, die Maria, die aus Magdala stammt. Das ist ein Ort am See Genezareth in Galiläa. Magdala heißt eigentlich Turm, also aus Turmstadt. Und wozu waren Türme dort wichtig? Im Zusammenhang mit der wichtigsten Erwerbsquelle am See Genezareth, Fischen. Und diese kleinen Fische, die Sardinen, es gab sehr viele Sardinen im See Genezareth, wie auch heute noch, die wurden getrocknet, gesalzen und in Türmen wurden die dann gelagert. Und von daher kommt eben das Magdala, die Turmstadt. Also hängt sehr zusammen mit den Fischen und den Fischwundern des Herrn am See Genezareth. Und dieser Frau wurden eben 7 Dämonen ausgetrieben, so zu lesen in Lukas 8, Vers 2. Also da gilt auch dieser Grundsatz, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Lukas 7. Also diese Dankbarkeit für die Befreiung, die der Herr ihr aus der Finsternis gegeben hat, zeigt sich darin, dass sie da am Grab ist und weint. Und es begegnen ihr da 2 Engel. Ich muss ja daran denken, dass Engel oft, wenn sie erscheinen, in ganz normaler Menschengestalt erscheinen. Natürlich gibt es die Cherubim, die Löwenkopf, Adlerkopf und so weiter haben, oder die Seraphim, die 6 Flügel haben, aber das sind spezielle Engel. Sonst erscheinen Engel einfach in menschlicher Gestalt. Sie sieht also diese 2 in weißen Kleidern, das heißt in Priestergewändern, weil Engel ja eine Priesterfunktion haben im himmlischen Tempel. Von daher die weißen Kleider. Und wenn wir daran denken, eben, wir haben auch schon gelesen in Matthäus 28, dieser Engel, als das Grab geöffnet war, der auf das Grab sitzt, hat er auch ein blitzweißes Gewand, auch ein Priestergewand. Und diese Engel in Priestergewändern in Verbindung mit dem Grab des Herrn Jesus sind bedeutsam, denn hier geht es um eine priesterliche Angelegenheit. Die Erlösung durch das Opfer des Herrn Jesus. Das Opfer, das gestorben ist und nun auferstanden ist und lebt. Und so verkünden also diese Priesterengel eben die vollbrachte Erlösung. Wir müssen ja nicht vergessen, die Auferstehung war ganz entscheidend wichtig, denn in Römer 4 wird gesagt, warum Gott Christus auferweckt hat. Unter anderem. Römer 4, Vers 25. Vers 24 schon.
Sondern auch unsertwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unser Übertretungen wegen dahingegeben und unsere Rechtfertigung gegen auferweckt worden ist.
Also, Christus ist unsere Rechtfertigung wegen auferweckt. Der Herr Jesus hat am Kreuz unsere Sünden getragen. Von allen, die an ihn glauben, ist gestorben. Aber jetzt bleibt die Frage offen, hat Gott dieses Opfer angenommen? Das war also die Situation, als entsprechend am Versöhnungstag der hohe Priester ging mit dem Blut des Opfers hinein ins Allerheiligste. Und jetzt war immer noch die Frage, nimmt Gott dieses Opfer an?
Rechtfertigt durch den Glauben.
Ja. Dann kommt nämlich der hohe Priester heraus und sobald er wieder lebend erschien aus dem Allerheiligsten, dann war dem ganzen Volk klar, unsere Sünde ist vergeben. Und also das Opfer ist vollbracht. Und darum ist die Auferstehung ist gewissermaßen die Bestätigung, ja, Gott betrachtet uns jetzt als Gerechte, aber nur durch den Glauben, eben, durch unseren Glauben an ihn, betrachtet uns Gott als gerecht. Das heißt, die Auferstehung ist nun die Bestätigung dafür, dass das Opfer Christi von Gott angenommen worden ist. Und darum ist es so wichtig, dass diese Priesterengel nun verkündigen und bezeugen, eben, dass der Herr eben auferstanden ist. Also diese Engel fragen. Was fragen Sie ihn, Maria?
Was weinst du?
Ja. Und sie ist einfach weiter. Die Engel wissen es ja, warum. Aber sie wollen ihr bewusst machen. Was glaubst du jetzt eigentlich? Und sie ist immer noch auf dem Standpunkt, man hat meinen Herrn weggenommen. Und sie weiß eben nicht, wo er jetzt ist. Also für sie bleibt es, er ist gestorben und er ist immer noch tot, aber ich möchte den toten Körper, ich möchte wissen, wo der tote Körper ist. Und dann kommt das Großartige. Eine der größten, wenn man das so sagen kann, Erkennungsszenen in der Bibel. Wiedererkennungsszenen. Die zweitgrößte ist nach dieser hier, ist wohl die mit Josefs Brüdern. Ja, nach all diesen Jahren. Dieser harte Wesir von Ägypten. Ihr seid Spione. Nein, wir sind gerechte Menschen. Söhne eines Vaters und einer ist nicht mehr. Und bis dann der Moment kommt, wo er sagt, ich bin Josef, euer Bruder. Und sie zusammenbrechen und weinen, ihm um den Hals fallen. Also, das ist so bewegend, diese Wiedererkennungsszene bei Josef. Aber hier, sie meint, der Gärtner würde mit ihr sprechen. Vers 14, sie realisiert nicht, dass Jesus, der Auferstandene, dasteht. Und sie weint immer noch. Und sie fragt in Vers 15. Nein, der Herr stellt die Frage.
Frau, was weinst du?
Wen suchst du?
Jawohl. Und sie meint, es sei der Gärtner. Und sagt, Herr, wenn du, eben sie weiß ja nicht, wer es war, ob die Wache oder wer auch immer. Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Es war ja dort, haben wir schon letztes Mal in Johannes 19 gelesen, Vers 41, es gab ja dort bei der Kreuzigung einen Garten. Das Ganze war ja ein Steinbruch außerhalb von Jerusalem. Es gab dort einen Garten und darum hieß das nahegelegene Tor Jerusalems das Gartentor, das man übrigens nach dem Sechstagekrieg entdeckt hat, ausgegraben hat. Das direkte Tor nach Golgatha, wo der Herr wohl in den Kreuz hinausgegangen ist. Und eben weil es dort einen Garten gab, meint sie da, es sei jetzt der Gärtner. Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Und dann sagt der Herr eben ein Wort, eines der wichtigsten Wörter aus ihrem Vokabular. Nämlich Maria. Es ist ja so, dass unser Eigenname ist doch eines der wichtigsten Wörter. Ist ja auch das, was Kinder als erstes schreiben können. Im Kindergarten müssten sie ja noch nicht schreiben, aber den eigenen Namen sollten sie schreiben. Und als der Herr sie ruft mit Namen, das erinnert uns so richtig an Jesaja 43, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das zeigt diese enge Beziehung, die der Herr eben zu den Seinen hat. In Johannes 10, können wir noch ganz kurz aufschlagen, Johannes 10, Vers 3,
diesem öffnet der Türhüter und die Schafe.
Also es geht um den Hirten der Schafe.
Ja.
Jawohl, und dann Vers 3. Diesem
öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe allein alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen.
Ja, ruft sie mit Namen. Das zeigt, wie diese ganz persönliche Beziehung des Herrn zu den Einzelnen, die ihm nachfolgen, ob Jünger oder Jüngerinnen, mit Namen. Und es wird auch hier betont, und die wirklichen Schafe des Herrn, sie kennen seine Stimme. Und als sie das hört, Maria, erkennt sie plötzlich die Stimme. Das war bei der Frage noch nicht der Fall. Und dann lesen wir noch Johannes 10, Vers 27.
meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir.
Bis 29.
Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus meiner Hand meines Vaters rauben.
Jawohl.
Warum ist hier bei mir meines Vaters und davor sie in Klammern geschrieben? Ist das im Urtext nicht so?
Jetzt.
Mein Vater, der sie, steht in Klammern, mir gegeben hat. Niemand kann sie in Klammern aus Jawohl. Der Hand meines mein Vaters in Klammern wieder.
Ja, das Wort sie steht im Grundtext nicht. Das muss einfach sinngemäß im Deutschen ergänzt werden. Weil ganz wörtlich steht, und niemand kann wegreißen aus der Hand des Vaters meines. Also niemand kann wegreißen aus der Hand des Vaters, aber sinngemäß meint es eben dieses Schafe. Ja. Darum. Ja, gut. Wir kommen zum Schluss. Ich möchte einfach noch betonen, sie erkennt den Herrn und nennt ihn Rabuni. Das ist eine Anrede für Rabbiner. Wörtlich heißt das ja mein Großer. Man kann ergänzen, mein großer Lehrer. Der Rabbi, das ist einfach der große Lehrer. Ja, sie spricht ihn nicht an als Sohn Gottes. Oder als der ewige Gott, sondern es ist noch ein tieferes Niveau, kann man sagen. Sie sieht ihn einfach wieder als den großen Lehrer von früher, aber jetzt doch als Auferstandener. Und der Herr geht dann aber weiter in seine Botschaft, damit sie sieht, wer er ist. Und zwar sagt er als Auftrag, sie solle nun zu den anderen Gläubigen gehen und ihnen was sagen. Vers 17 am Schluss, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Der Herr sagt nicht zu unserem Vater und zu unserem Gott. Natürlich dürfen wir als Gläubige jetzt Gott unseren Vater nennen. Aber wir müssen immer daran denken, es besteht ein unendlicher Unterschied zwischen dem Herrn Jesus, der von Ewigkeit her Gottes Sohn ist. Und darum macht er den Unterschied deutlich. Er sagt, zu meinem Vater und eurem Vater. Als Kinder Gottes durch die Wiedergeburt dürfen wir Gott als unseren Vater kennen. Aber wir müssen immer daran denken, Kinder Gottes sein, das ist nicht das Gleiche wie der ewige Sohn Gottes sein. Und da soll Maria eben erfahren, er ist nicht nur der Rabuni, der auferstandene Rabuni, sondern er ist der ewige Sohn Gottes, der in einer ganz einzigartigen Beziehung zum Vater steht. Aber in diese Beziehung hinein sind wir als Erlöste hineingeführt. Und hier nennt der Herr Jesus die Gläubigen zum ersten Mal meine Brüder. Das finden wir vorher noch nicht. Also mit der Auferstehung ist etwas ganz Entscheidendes geschehen und das werden wir nächstes Mal auch noch sehen, gerade auch in Verbindung mit diesem schwierigen Vers 22, wo der Herr sagt, empfangt Heiligen Geist und er haucht in sie hinein. Aber in Verbindung mit dem Auferstehungsgeschehen werden wir nächstes Mal sehen, was das genau bedeutet und das hat wieder mit dem zu tun, dass nun eine ganz neue Beziehung entstanden ist, wo der Herr seine Erlösten nennt, meine Brüder. Ja?
Warum wohl das Verbot der Berührung, während doch der Thomas dann seine Hände an ihn legen durfte oder in seine
Hand? Jawohl, das ist so. Wir wollen das nächstes Mal dann ausführlicher anschauen, aber ich kann es doch sagen für die, die vielleicht nächstes Mal nicht da sind. Es gibt im Griechischen drei verschiedene Befehlsformen. aber zwei gebräuchliche. Die eine ist der Imperativ Präsens und Imperativ Aorist. Und wenn Imperativ Präsens steht mit Verneinung, nicht, dann bedeutet das, hör auf, stopp, das und das zu tun. Und wenn Befehlsform Aorist ist, dann heißt es, tu das nicht, als einzelne Tat. Aber hier haben wir eben Imperativ Präsenz.
Dann hat sie ihn also berührt.
Sie hat ihn bereits berührt und er sagt, sie soll ihn jetzt loslassen. Also rühre mich nicht länger an.
Klammere dich nicht an mich.
Ganz genau. Und darum, weil der Herr sagt, ich bin ja noch nicht aufgefahren. Er muss jetzt weg von dieser Erde. Sie hatte so Mühe, dass sie den Herrn verloren hatte. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Und jetzt ist er da als Auferstandener, muss der Herr klar machen, aber jetzt kommt ein Zeitalter, wo er im Himmel sein wird und die Erlösten auf der Erde. Es kommt eine Zeit der Trennung, die ist aber nötig, denn der Herr muss zuerst auffahren zum Vater, um dann wiederzukommen, um uns zu sich zu holen. Wie er das den Jüngern am Vorabend erklärt hat, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und nehme euch zu mir, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Aber sie wollte nun den Herrn hier auf der Erde als Messias, der sein Reich aufrichtet. Und der Herr sagt, das ist nicht jetzt die Zeit. Jetzt muss er weg, es kommt die Zeit, wo der König im Himmel ist und nur die Diener, die Knechte und die Mägde des Herrn auf der Erde als Zeugnis. Ja?
Ich hatte nur noch eine Frage. Ist der Tempuswechsel hier mal in der Vergangenheitsform, dann wieder in der Gegenwartsform, auch so im Urtext?
Das kommt immer, jetzt müssen wir schauen, welche also, Sie meinen. Das ist bei Johannes sehr typisch.
Und dann nachher, Jesus spricht zu ihr. Dann sind wir plötzlich im Präsens.
Also jetzt Vers
11. Maria aber stand draußen, ja. Sie hätte ja auch eben gut steht draußen. Nein, stand draußen und sie sieht zwei Engel und jene sagen zu ihr. Und aber dann kommt...
Ja, das ist so. Plötzlich ist Vers 12 wieder Präsens. Ja. Das ist so. Das ist das Präsens Historicum. Das kennt man in der antiken Literatur. Also das historische Präsens, das benutzt wird in vergangenen Erzählungen, um gewisse Ereignisse ganz lebendig zu schildern, hervorzuheben. Also beim Lesen sollen wir dort ganz besonders darauf achten. Das hatten wir schon zum Beispiel in Johannes 1, wo Johannes der Täufer den Erlöser sieht und sagt, Johannes 1, Vers 29, des folgenden Tages sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Ja, auch plötzlich Präsenz, um zu betonen, etwas ganz Wichtiges, das besonders lebendig geschildert werden soll. Und das eben auch jetzt hier in diesem Bericht.
In dem, was wir nächstes Mal besprechen, Vers 19, kommt es buchstäblich in einem Halbsatz vor. Jesus kam und trat in die Mitte, zweimal Vergangenheit, und spricht.
Ja, ganz genau. Aber das ist also im Altgriechischen ist das ganz normal, das Präsens Historikum. Das machen wir eben im Deutschaufsatz nicht, ja, oder im Deutschessay. Aber wir müssen immer daran denken, dass jede Sprache hat ihre eigenen Konventionen, wie man Texte schreibt. Und das darf man nicht miteinander vergleichen, soll man auch nicht, bringt gar nichts. Aber man soll verstehen, was das bedeutet im biblischen Text. Gut, dann wollen wir noch beten zum Schluss.